Ich lese den Predigttext für die, ja, für die Predigt, den Bibeltext. Aus 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11. Die Auferstehung Christi, Kernstück des Evangeliums. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die tägliche Flut an Infos über Facebook, SMS, Twitter, Radio, Fernsehen, Werbung, Zeitung, E-Mail, die überfordert mich. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob euch das auch überfordert. Ich finde es ganz schön schwierig, da den Durchblick zu behalten. Und das frustriert mich. Woher soll ich bitte wissen, was das Wichtigste ist? Woher soll ich bitte wissen, was wirklich zählt? Woher soll ich bitte wissen, wie soll ich bitte rausfinden bei dieser Flut an Sachen, was für mich relevant ist, für meinen Alltag? Und ich habe gemerkt, in einigen Bereichen habe ich meine Strategie verändert. Ich versuche gar nicht mehr selbst den Durchblick zu behalten, sondern weiß, wen ich fragen kann. Wenn ich irgendwas mit Computer wissen will, weil sich so viel verändert, frage ich Christian. Wenn ich irgendwas mit Englisch wissen will, weil ich es nicht übersetzen kann, frage ich Katharina. Wenn ich irgendwas mit unserem Auto wissen will, dann frage ich meinen Schwager, der hat Ahnung. Und neulich haben wir einen Handwerker hier in Potsdam gesucht, dann habe ich unseren Hausmeister gefragt. Und er wusste sofort, wer der Richtige für mich ist. Da sind Leute, denen vertraue ich, die haben Ahnung. Ich weiß, die haben mehr Ahnung als ich. Und es spart unglaublich Zeit und ich komme viel schneller zu dem wesentlichen Punkt. Leider funktioniert das nicht in allen Bereichen. Und deshalb bleibt die Frage offen, bei allem, was wir wissen könnten, was ist das Wichtigste, was wir unbedingt wissen sollten? Bei allem, was wir wissen könnten, was ist das Wichtigste, was wir unbedingt wissen sollten? Nata und ich, wir haben 4 Kinder und wir haben uns in letzter Zeit, wo die Kinder jetzt etwas größer werden, immer wieder Gedanken gemacht und uns über die Frage unterhalten, was wollen wir unseren Kids eigentlich mitgeben? Was wollen wir, dass sie gehört haben und möglichst auch verstanden haben, wenn sie aus unserem Haus irgendwann mal ausziehen? Das ist gar nicht so leicht. Sollen sie wissen, wie man an einem Auto den Reifen wechselt? Sollen sie wissen, wie man gut kocht und backt und ein toller Gastgeber ist? Sollen sie wissen, wie sie sich und ihre Fähigkeiten, die sie haben, am besten verkaufen können? Sollen sie wissen, wie man erfolgreich verhütet? Sollen sie wissen, wie man verantwortungsvoll mit Geld umgeht? Sollen sie wissen, wie man einen wohlhabenden Schwiegervater bekommt? Rechnet mal die tägliche Flut an Infos, die auf uns einstürmt. Rechnet die mal hoch auf euer Leben und versucht die Frage zu beantworten, was ist eigentlich das Wichtigste? Wie kann ich herausfinden, was wirklich zählt? Und der Bibeltext, den Miri uns gerade vorgelesen hat, der wirft auch diese Frage auf. Und dieser Bibeltext zeigt sehr, sehr deutlich, was für uns bei mittendrin als Kirche für die Stadt der wesentliche Inhalt ist. Weil Gott das für wesentlich hält. Und das ist es auch, was wir unseren Kindern mitgeben wollen. Ja, bitte. Nimm sie mit. Danke, viel Spaß beim Forschen. Wisst ihr, wir starten nicht eine neue Kirche, weil wir irgendwie ein bisschen cooler sein wollen, als die, die es schon gibt. Darum geht es überhaupt nicht. Es kommt nicht auf die Location an, auch wenn es total schön ist hier. Es kommt nicht auf die Musik an, auch wenn die total genial ist. Es kommt nicht auf die Form an, das sind Nebensächlichkeiten, das sind Formsachen. Wir haben mittendrin gestartet, weil wir glauben, dass wir die wichtigste Information der Welt kennengelernt haben und die wollen wir nicht für uns behalten. Wir halten sie für so wichtig, dass wir uns dazu entschlossen haben, diese Information weiterzusagen. Darum gibt es mittendrin und darum ist es cool, dass ihr beim ersten Gottesdienst mit dabei seid. Also nochmal, was ist die wichtigste Frage, die du in deinem Leben und am Ende deines Lebens oder während deines Lebens geklärt haben musst oder geklärt haben willst? Vielleicht findest du es auch ziemlich seltsam, dass wir uns über so persönliche Sachen hier Gedanken machen. Ist das nicht reine Privatsache? Gehört Glaube in die Öffentlichkeit? Eine interessante Diskussion. Wir möchten gerne eine Option anbieten, eine Antwortmöglichkeit anbieten. Und vielleicht findest du es auch komisch, wenn Paulus hier schreibt, neben all den wichtigen Fragen in unserem Leben, auf die wir eine Antwort finden müssen, ist die wichtigste Frage der Menschheitsgeschichte. Und er lehnt sich hier sehr weit aus dem Fenster folgende: Was hat der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus mit meinem Leben, Klammer auf, und mit meinem Sterben, Klammer zu tun? Wieso ist diese Frage so wichtig? Nur weil sie irgendjemandem vor 2000 Jahren in Jerusalem wirklich wichtig war oder weil er sich für wichtig gehalten hat? Ich möchte versuchen, euch zu erklären, warum wir diese Frage auch für ganz wesentlich halten und uns nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten möchten. Niemand soll nachher nach Hause gehen und sagen, war ganz nett, war bequem, es war sau heiß draußen. Die Musik war ganz nett, Geld wollten sie auch, war ja klar. Das sind wichtige Nebensächlichkeiten. Aber wir haben unser Ziel verfehlt, wenn nicht jeder von uns irgendwie der Antwort auf die Frage ein kleines Stück näher gekommen ist, was hat es eigentlich mit diesem Jesus, seinem Tod, seiner Beerdigung und seiner Auferstehung auf sich und was bedeutet das für mich? Warum ist ausgerechnet das das Kernstück des Evangeliums, das Kernstück der guten Nachricht, wie es hier heißt? Stunde für Stunde, ob nun 5 vor oder 5 nach oder Punkt, werden wir in Radio und Fernsehen informiert über aktuelle Entwicklungen. Meistens sind das schlechte Nachrichten. Eurokrise, Rettungsschirm, Krankheiten, Unfälle, Syrien-Konflikt, Atomstreit, Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung, verkorkste Beziehungen, was auch immer. Und selbst wenn uns das alles völlig kalt lassen würde an Infos, selbst wenn uns das völlig kalt lassen würde, spätestens beim Thema Tod spüren wir unsere ganze Hilflosigkeit, ich zumindest. Und jetzt kommt hier dieser Paulus und sagt, Leute, ich möchte euch an die gute Nachricht erinnern. Es gibt eine Alternative zu den ganzen schlimmen und schlechten Nachrichten. Und dann schildert er in einem sehr, sehr logischen und sehr strukturierten Aufbau, was er damit meint. Vom Evangelium, von der guten Nachricht, spricht die Bibel immer dann, wenn sie erklärt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, um sich mit unserem Leben, also auch mit den ganzen schlechten Nachrichten in unserem Leben, zu identifizieren. Gott hat sich klein gemacht, um mit uns auf einer Stufe zu stehen. In keiner anderen Religion gibt es das. Da wurden Bücher geschrieben, da wurden Mitteilungen gemacht, da wurden Anweisungen gegeben, aber in keiner anderen Religion ist der Gott, um den es geht, selbst Mensch geworden, um sogar für uns zu sterben. Das ist einmalig. Dass Jesus gelebt hat, daran zweifelt kein Wissenschaftler. Und ab diesem Moment können wir von Gott nicht mehr nur als Theorie oder als Philosophie denken, Gott wurde Mensch, er hatte Blähungen. Er ist hingefallen, er hatte Durst. Er hat als Teenager gestunken. Er war dabei, als Menschen krank wurden und gestorben sind. Er hat darunter gelitten, dass andere ungerecht behandelt wurden. Er war Versuchungen ausgesetzt, alles genau wie wir. Aber er war der einzige Mensch in der Menschheitsgeschichte, der in seinem Leben nicht schuldig geworden ist. Nicht nur das, er ist auch noch stellvertretend für unsere Schuld gestorben. Er hat freiwillig unsere Probleme zu seinem Problem gemacht. Das ist doch irre. Und das ist das Geheimnis dieses Gott-Menschen. Und in dieser unglaublichen Wahrheit steckt immer noch so viel Hoffnung, auch für unser Leben heute hier in Potsdam, auch noch 2000 Jahre später. Und Paulus sagt hier, genau daran möchte ich euch erinnern. Und die, die das noch nie vorher gehört haben, denen sagt er, das will ich, dass ihr das wisst und dass ihr euch Gedanken darüber macht. Es gibt drei unverhandelbare Dinge, die unbedingt dazugehören, wenn wir über diese gute Nachricht vom auferstandenen Jesus nachdenken. Erstens, die Grundlage dieser guten Nachricht ist das leere Grab. Das zweite, der Beweis für die gute Nachricht sind hunderte von Augenzeugen. Und das dritte, die Konsequenz aus der guten Nachricht sind veränderte Leben. Ich will euch daran erinnern, so wie es der Job von Journalisten ist, uns mit aktuellen Nachrichten zu versorgen, ist es Aufgabe der Kirche, diese gute Nachricht zu leben und zu lehren. Und zwar nicht als reine Infoveranstaltung, sondern mit der Aussicht auf Hoffnung, auf Veränderung, auf eine neue Perspektive. Diese gute Nachricht hat das Potenzial für Rettung. Die gute Nachricht davon, dass Jesus den Tod besiegt hat, ist meiner Ansicht nach, wir können uns gerne darüber unterhalten, ob es noch andere Ansätze gibt, aber ist meiner Ansicht nach der einzige Ansatz, der uns wirklich hilft, angemessen mit unserem eigenen Tod umzugehen. Es ist mehr möglich als, na, es ist halt so, ich kann es nicht ändern. Das Sterben gehört dazu. Irgendwann kommt es, irgendwann trifft es uns alle. Paulus sagt hier, und jetzt streife ich ein Thema, was nicht wirklich populär ist. Paulus sagt hier, wir haben ein Problem. Die schlechte Nachricht, die er hier ganz an Anfang stellt, heißt, wir sind Sünder. Christus, Vers 3, ist für unsere Sünden gestorben. Und vielleicht bestätigt spätestens das jetzt deine Sicht von der Kirche als Dino-Ei, staubig, trocken, tot, Fossilien-Nachrichten. Aber dann hast du noch nicht weitergelesen und dann haben wir uns die gute Nachricht noch nicht angeguckt. Es gibt Hoffnung. Es gibt einen Lösungsansatz. Jesus ist nämlich genau für Sünde und für Sünder gestorben. Der Begriff Sünde passt nicht in unsere Zeit. Dieses Konzept ist nicht kompatibel mit unserem Leben und postmoderne Menschen 2012 in Potsdam möchten sich das auch nicht einreden lassen. Das war nicht nur heute so. Niemals wollte jemand hören, da ist irgendwie Sünde. Was ist Sünde? Nehmen wir mal an, es gäbe in deinem Leben nichts, was du gesagt, getan oder gedacht hast, von dem du weißt, dass es nicht richtig war. Und nehmen wir zusätzlich an, es gäbe auch nichts von dem, was du nicht getan hast oder gedacht hast oder gesagt hast, von dem du eigentlich weißt, dass es wichtig und richtig gewesen wäre zu tun. Da das wahrscheinlich weder bei dir noch bei mir so ist, können wir ganz offen weiterreden. Wir alle sind schuldig geworden, schon mal. Und wir werden es immer wieder. Aber selbst wenn es so wäre, dass nichts davon in deinem Leben wäre, dass du absolut sauber wärst, bliebe trotzdem die Frage nach dem Tod unbeantwortet. Warum dieses Ende? Und die Bibel sagt, der Tod ist der letzte Feind des Menschen. Der Tod ist eine Folge der Sünde, eine Folge der Auflehnung gegen Gott. Ich kann es alleine besser. Ich brauche keinen Gott. Und da die Sterblichkeitsrate selbst in Deutschland immer noch bei 100% ist, haben wir spätestens an dieser Stelle mit dem Thema Sünde zu tun. Warum? Wenn der Tod ein Teil deines Lebens ist, und das ist er, und zwar der letzte Teil des Lebens, und Tod eine Folge der Sünde ist, dann hat Paulus recht, wenn er sagt, wir alle sind Sünder. Das wird daran deutlich, dass wir sterben müssen. Und genau da setzt Gottes Liebe den Lösungshebel an. Diese Verse hier sind eines der ältesten Glaubensbekenntnisse überhaupt. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, begraben und am dritten Tage auferweckt worden. Und deswegen beschäftigen wir uns auch heute noch damit. Diese Glaubensüberzeugung war die Grundlage für die Reformation. Diese Glaubensüberzeugung ist die Grundlage für 2000 Jahre Kirchengeschichte. Wäre das Grab damals nicht leer gewesen, weil Jesus nicht auferstanden wäre, hätte sich der christliche Glaube nicht ausgebreitet. Er wäre einfach nur im Sande verlaufen nach kurzer Zeit. Wolfhard Pannenberg, ein deutscher Theologe, hat gesagt, die ersten Christen hätten nicht überzeugend und erfolgreich von der Auferstehung predigen können, wenn das leere Grab und die Hunderte von Augenzeugen nicht wirklich existiert hätten. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, besonders wenn du skeptisch bist und dich fragst, warum sollte ich bitte einem 2000 Jahre alten Text irgendwo aus dem vorderen Orient glauben, vertrauen? Warum vertraut eine moderne Kirche in unserer heutigen aufgeklärten Zeit so einer Geschichte? Weil diese Geschichte eben mehr ist als irgendeine nette Geschichte, es ist historische Geschichte. Wäre das Grab nicht leer gewesen, wäre das aufgeflogen und der christliche Glaube hätte sich nicht verbreiten können. Zu behaupten damals, das Grab wäre leer gewesen, ohne dass es Augenzeugen dafür gegeben hätte, hätten die Kritiker ganz schnell entlarvt. Sie hätten ganz schnell gesagt, die Leiche von Jesus ist gestohlen worden. Nur die Augenzeugen, ohne das leere Grab, hätte die Kritiker dazu gebracht zu sagen, ihr habt doch Halluzinationen, ihr habt doch einen an der Klatsche. Aber Paulus schreibt hier, denkt doch daran, das Grab war wirklich leer. Jesus ist auferstanden. Es gibt dafür hunderte von Augenzeugen. Viele davon nennt er namentlich in diesem Brief. Und dieser Brief an die Gemeinde in Korinth ist ungefähr 16 bis 18 Jahre erst nach der Auferstehung entstanden. Ein viel zu kurzer Zeitraum für irgendwelche Legendenbildungen oder so. Paulus sagt, ihr müsst nicht mir vertrauen, ihr müsst nicht mir blind glauben. Die meisten davon leben noch. Fragt sie, geht hin, interviewt sie. Sie waren dabei, sie haben den auferstandenen Jesus gesehen. Redet mit ihnen. Und es wäre für Paulus viel zu riskant gewesen, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn er nicht felsenfest davon überzeugt gewesen wäre, dass es stimmt und sich sogar nachprüfen lässt. Skeptiker sagen jetzt vielleicht, okay, mit ein bisschen Organisationstalent hätte man das auch arrangieren können. Das hätte man eigentlich ganz gut vielleicht organisieren können. Die steckten doch bestimmt alle unter einer Decke. Wen führt Paulus hier als Zeugen an? Etwas ganz Interessantes. Zuerst, ihr könnt das nachlesen, zuerst Freunde von Jesus. Okay, die hätten das sicherlich mit organisieren können. Obwohl selbst bei den Freunden von Jesus waren Zweifler dabei. Johannes. Johannes hat Jesus erst geglaubt, als er seine frisch verheilten Wunden anfassen durfte. So lange hat er gezweifelt. Danach mehr als 500 Augenzeugen gleichzeitig. Da waren sicher nicht nur Freunde von Jesus mit dabei. Das war eine öffentliche Aktion, das führte zu öffentlichen Diskussionen, das hätte auf der Titelseite der Zeitung gestanden. Dann Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus. Es war einfach sein großer Bruder. Niemals bis zu seinem Tod hat Jakobus Jesus als Gott angebetet. Es war einfach der Bruder. Erst nach der Auferstehung, erst danach hat er verstanden, dass Gott seinen großen Bruder Jesus ausgewählt hatte, um als Mensch auf die Erde zu kommen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für Jakobus bedeutet haben muss? Ja, er ist gestorben. Ja, ich war bei seiner Beerdigung mit dabei. Und ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich es mir recht überlege, stimmt, er hat irgendwie nie Scheiße gebaut. Er hat nie gesündigt. Und ja, ja, und ich habe ihn wieder gesehen. Das hat Jakobus so verändert, dass er Pastor geworden ist. Außerdem mussten die Christen sich damals sehr gut überlegen, was sie glaubten und bezeugten, weil sie teilweise heftig verfolgt, unter Druck gesetzt, gefangen genommen und teilweise hingerichtet wurden für ihren Glauben. Petrus, er wird auch genannt, einer der engsten Freunde von Jesus, wurde aufgrund seines Glaubens kopfüber gekreuzigt. Er wurde kopfüber gekreuzigt, weil er Jesus Christus bezeugt hat. Er war dazu bereit, Kann das ein Lügner, ist das der Charakter eines Lügners? Würdest du so etwas auf dich nehmen, wenn du nicht absolut davon überzeugt wärst, dass es die Wahrheit? Und als letzten Zeugen nennt Paulus sich selbst. Er hat das nämlich nicht immer geglaubt, ganz im Gegenteil, er gehörte zu den ärgsten Verfolgern der ersten Christen. Er hat Jesus gehasst. Paulus selbst hat viele Todesurteile, viele Hinrichtungsurteile unterschrieben, weil er was zu sagen hatte und weil er Christen verfolgt hat. Und damit hat er in seinem Leben viel, viel, viel Schuld auf sich geladen. Und er findet das immer noch so krass, dass er sich hier in diesem Text selbst als Fehlgeburt, in einer anderen Übersetzung als Missgeburt bezeichnet. Ich, Missgeburt, ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Ich bin der Geringste von allen. Und dann begegnet er dem auferstandenen Jesus und das haut ihn derart um, dass er nicht anders kann, als die Seiten zu wechseln und seine Mission verändert sich, statt Christen auszurotten, woran er sämtliche seiner Energie gesetzt hat, verkündigt er jetzt Christus. Statt Christenmörder zu sein, ist er jetzt Christuspastor. Statt Christen zu verfolgen, gründet er jetzt Gemeinden und lässt sich selbst dafür verfolgen, lebt in Armut, sitzt viele Jahre seines Lebens im Knast dafür. Warum macht das jemand, der vorher total angesehen war? Er hat dafür nichts verdient. Vielleicht können wir jetzt sagen, okay, damals, schön für ihn. Aber was hat das heute mit uns hier in Potsdam zu tun? Wir haben schon so viele Systeme kommen und gehen sehen, die uns versprochen haben, das ist genau das Richtige. Was soll mir das bringen? Was soll mir das bitte bringen heute? Ich glaube, Paulus würde sagen, das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage, was soll mir das bringen? Paulus würde sagen, ich bin nicht zum Glauben gekommen, weil es mir was bringt. Ganz im Gegenteil, ich wollte eigentlich gar nicht. Aber nenn mir bitte mal eine Alternative. Ich musste, weil die Argumente einfach so überzeugend sind. So redet man in Deutschland schon seit vielen Jahren nicht mehr vom Glauben. Glaube ist okay, wenn er dir was bringt und wenn du mich in Ruhe lässt damit. Aber nur weil es dir was bringt, muss ich mich noch lange nicht mit beschäftigen und muss es auch nicht für mich wichtig sein. Paulus sagt hier, ich habe angefangen zu glauben, weil es mir was bringt, ganz im Gegenteil. Dieser Glaube hat mein komplettes Lebenskonzept auf den Kopf gestellt. Meine Sicht von mir hat sich komplett verändert. Meine Sicht von anderen Menschen hat sich komplett verändert. Meine Wertvorstellungen haben sich komplett verändert. Eigentlich wollte ich gar nicht, aber ich konnte nicht anders, weil die Auferstehung von Jesus Christus mich davon überzeugt hat. Wenn du von dir sagst, dass du an Gott glaubst, wenn du von ihm überzeugt bist, aber ständig auf der Suche nach einem Gott, der dich irgendwie erfüllt oder der dir irgendwie was bringt, dann glaubst du sehr wahrscheinlich an eine Wunschvorstellung, die du im Kopf hast und die du dir vielleicht zurechtgebastelt hast, aber nicht an den auferstandenen Jesus Christus. Der will dich nämlich einladen, seinem Lebenskonzept für dein Leben zu vertrauen. Und das ist was völlig anderes. Und er will nicht nur dazu gebraucht werden, dein Konzept und deine Ideen und deine Pläne zu befriedigen. Und wenn du nicht an Jesus glaubst, wenn du zweifelst oder auf der Suche bist und sagst, kann ich gar nichts mit anfangen, dann sei so ehrlich und denke wenigstens kurz über diesen Entwurf nach. Es gelten heute noch die gleichen Fakten. Das Grab war leer, Jesus ist auferstanden. Es gab hunderte von Augenzeugen, die bereit waren, davon zu erzählen, die können wir nicht mehr fragen. Mittlerweile sind sie gestorben. Aber wenn sie nicht gewesen wären, hätte sich das Christentum nicht verbreiten können. Und die veränderten Menschen, und die gibt es heute auch noch, weltweit ununterbrochen, die bereit waren, für ihren Glauben zu bezeugen, für ihren Glauben zu leben, teilweise auch verfolgt zu werden. Anders hätte der Glaube nicht überlebt. Und vielleicht sagst du, stopp, es gibt keine Auferstehung von den Toten. Und wieder glaube ich, dass Paulus antworten würde, das ist eine philosophische Aussage. Und wir können nicht Philosophie gegen historische Tatsache ausspielen. Es braucht genauso viel Glauben, davon überzeugt zu sein, dass es keine Auferstehung der Toten gibt, wie es Glaube an einen Gott braucht, der uns Menschen so sehr liebt, dass er sogar den Tod besiegt und ausgehebelt hat. Beides ist Glaube. Beidem liegt eine Grundannahme zugrunde, und zwar eine unterschiedliche. Warum starten wir, vielleicht fragst du dich das, warum startet ihr bei Mittendrin mit so einem heftigen Thema, mit so einem kontroversen Thema, mit so radikalen Aussagen? Warum nicht mit einem netten Sommerfest, mit Aperol und Luftschlangen und guter Musik, motivierenden Grußworten? Warum nicht mit Geschichten, die uns dabei helfen, in unserem Alltag, der oft so beschwerlich ist, dass wir uns gut fühlen, irgendwie was Motivierendes? Weil ich glaube, dass sich unsere Herzen nach einem Fundament sehnen, das wirklich trägt. Weil ich glaube, dass sich unsere Herzen nach einer Erlösung sehnen, die wirklich entlastet. Und weil ich glaube, dass sich unsere Herzen nach einem Herrn sehnen, dem sie wirklich vertrauen können. Und all das will Jesus Christus, der auferstandene und der Mensch gewordene, der getötete und auferstandene Sohn Gottes, für uns sein. Will er für dich sein. Ein Wunschgott, der uns was bringen soll, wird es nicht bringen. Ein Wunschgott, der uns einfach nur erfüllen soll, kann es nicht leisten, weil er hohl ist. Nur die Wahrheit kann das bringen. Nur ein Jesus, der auch dann echt und real und wahr ist, wenn du dich selbst nicht leiden kannst, wenn du nicht mehr in den Spiegel gucken kannst, weil du dich irgendwie zum Kotzen findest. Nur dieser Jesus kann dich verändern und wird dich verändern und erfüllen, indem er sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Wahrscheinlich wird Gott in vielen Momenten deines Lebens vielleicht sogar das Gegenteil davon sein, wie du ihn dir selbst gebastelt hättest. Aber nur der lebendige, wahre, reale Jesus Christus kann unser Leben wirklich verändern. Uns aufrichten, wenn wir traurig sind, wenn wir niedergeschlagen sind, voller Selbstzweifel, in der Identitätskrise. Er kann uns auf den Boden zurückbringen, wenn wir irgendwie anfangen abzuheben. Und er liebt uns, obwohl wir kein bisschen liebenswert sind. Oder wenn wir kein bisschen liebenswert sind und sagt, ich liebe dich. Leute, wir brauchen einen Gott, der wahr ist. Wir brauchen keinen Gott, der alle unsere Bedürfnisse erfüllt. Wir brauchen einen Gott, der in der Lage ist, den Tod zu überwinden und damit dem letzten Feind der Menschen, der letzten Auswirkung der Sünde entgegenzutreten. Ein Gott, der bereit war, diesen Weg selbst zu gehen, um deinem und meinem Leben eine neue Perspektive zu geben. Und da sagt Paulus ganz zum Schluss, das habe ich erlebt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das kann nur jemand sagen, der wirklich diese gute Nachricht verstanden hat und der durch diese gute Nachricht verändert wurde. Wir sehen hier, und mir kommt das total bekannt vor, was Paulus hier schildert, eine ganz alltägliche Spannung. Auf der einen Seite sieht Paulus seine eigene Schuld und ich sehe meine Schuld, sein Versagen, Momente, in denen er Erwartungen nicht erfüllt hat. Negative Gedanken, Verzweiflung. Er sagt, ich Missgeburt. Und auf der anderen Seite diese Aussage, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die Begegnung mit Jesus ist bei mir nicht ohne Wirkung geblieben. Wir bauen so häufig unsere eigene Identität auf Erfolg, auf Anerkennung, auf unser Einkommen, auf Bestätigung, auf Lob, auf gute Organisation, auf darauf, dass wir Menschen gefallen, dass wir positives Feedback bekommen, dass wir geliebt werden. Darauf bauen wir oft unsere Identität auf. Und wenn wir das bekommen, ist es auch gut. Und dann läuft es glatt. Und wir sind stolz auf das, was wir geschafft haben und leben von der Anerkennung. Was aber, wenn das nicht rund läuft? Wenn Bestätigung ausbleibt? Wenn Selbstzweifel uns zerfressen? Wenn es das Leben nicht gut mit uns meint? Wenn wir uns verkriechen, damit niemand sieht, wie es hinter meiner Fassade aussieht. Vielleicht bist du von Christen, die du kennst, schon heftig enttäuscht worden und sagst, die haben doch auch alle Dreck am Stecken. Die sind doch auch nicht besser. Danke. Damit formulierst du eine unserer tiefsten Grundüberzeugungen. Eine unserer tiefsten Glaubensüberzeugungen. Dann hast du verstanden, ja, so ist das. Das sind wir auch. In meinem Leben gibt es Tonnen von Dingen, die mich eigentlich davon disqualifizieren würden, euch zu predigen. Aber es gibt die Gnade. Ich habe kein Recht, hier zu stehen und große Reden zu schwingen, weil ich irgendwie alles weiß oder kann oder das alles gut läuft. Aber ich bin von Gott begnadigt und mir ist vergeben worden. Gnade ist Gottes Liebe in konkreter Aktion. Ich möchte, dass wir nachher hier rausgehen und diesen einen Satz des Evangeliums ein bisschen besser verstanden zu haben. Nämlich, ja, jeder von uns ist schuldig und zwar so schuldig, dass Jesus für uns sterben musste. Aber ja, gleichzeitig ist jeder von uns auch so geliebt, dass Jesus gerne für uns sterben wollte. Wenn wir das ein bisschen mehr verstehen, hat das Einfluss auf unser Leben und gibt eine Perspektive. Und in dieser Spannung leben wir. Das ist das Evangelium, was Paulus davor bewahrt hat, ich hätte fast gesagt, sich vor den Zug zu schmeißen mit seiner ganzen Schuld. Die Auferstehung von Jesus. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Mein Wert steht fest und fällt nicht. Wodurch wird das Ende einer Haftstrafe deutlich? Wenn man Mist gebaut hat, muss in den Knast. Das Ende der Haftstrafe wird dann deutlich, wenn die Tür aufgeht und der Gefangene wieder in die Freiheit gehen kann. Das Ende unserer Strafe wird an dem geöffneten Grab deutlich. Das geöffnete Grab, das leere Grab, ist unsere Tür zur Freiheit. Gott hat die Strafe erledigt und wir können wieder ruhig schlafen. Ich habe seit letztem Jahr ein Kreuz an meiner Kette. Und jeden Morgen und immer wenn ich in den Spiegel gucke, erinnert mich dieses Kreuz daran, dass jemand für mich etwas übernommen hat, was ich eigentlich verdient habe. Ein Stapel offener Rechnungen zu Hause, die wir nicht bezahlen können, ist Mist. Kann man nicht gut schlafen. Vor einiger Zeit hat uns jemand eine teure Autorechnung bezahlt, die wir nicht bezahlen konnten. Was habe ich in dieser Nacht gut und dankbar geschlafen? Jesus hat die offenen Rechnungen für dein und für mein Leben bezahlt. In der Auferstehung von Jesus liegt eine Hoffnung, die über unser Leben hier in Potsdam hinausgeht. Glaubst du das? Es geht um unsere eigene Auferstehung, nachdem der Deckel irgendwann hier mal über uns zugegangen ist. Und wenn wir diese Botschaft nicht nur hören, sondern auch glauben, wenn wir sie bezeugen und unser eigenes Leben davon so verändert wird, dass auch andere wissen wollen, was ist bei uns passiert, dann wird sich Potsdam verändern, dann werden sich unsere Familien verändern, dann werden sich unsere Arbeitsplätze verändern, dann werden sich unsere Nachbarschaften verändern, dann werden sich unsere Schulen verändern. Sie werden gerechter, es wird friedlicher, es wird ehrlicher, es wird hoffnungsvoller. Unser Umgang miteinander und mit Versagen wird gnädiger. Und bei sowas möchte ich dabei sein. Und da ich das nicht alleine kann, bin ich froh, dass mir jemand einen Lösungsansatz anbietet. Und die Basis dafür ist kein Konzept oder keine Handlungsanweisung. Natürlich könnten wir jetzt sagen, sei doch liebevoller, sei doch hoffnungsvoller. Ja, aber ich scheitere doch jeden Tag. Meine Hoffnung liegt in meiner Identität mit Jesus durch den auferstandenen Herrn. Das ist ein völlig neues Leben, eine ganz neue Perspektive. Und Paulus ist eingestiegen und damit will ich enden mit dem Abschnitt und sagt, ich erinnere euch an diese gute Nachricht. Und ich frage, glaubst du Jesus? Vertraust du Jesus? Liebst du Jesus? Liest du die Bibel, um Jesus besser kennenzulernen? Suchst du Jesus? Lebst du für ihn? Oder auf was verlässt du dich in deinem Leben? Und das wollen wir versuchen, als Mittendrin-Gemeinschaft miteinander zu leben. Ein Haufen von begnadigten Chaoten. Ein Haufen von begnadigten Menschen, die eine Menge Schuld mit sich rumschleppen. Aber die wissen, da gibt es Gnade. Das wollen wir miteinander ausprobieren. Wie kann so ein Leben aussehen, heute hier in Potsdam? Und wenn sogar Paulus eine Chance hatte, bin ich sehr, sehr getröstet, dass ich auch kein hoffnungsloser Fall bin. Und du auch nicht. Warum? Nicht wegen uns, sondern wegen dem auferstandenen Jesus Christus, der heute immer noch lebt und uns verändern will. Erinnerung und Einladung. Wenn du Christ bist, lass dich neu begeistern. Lebe mit Jesus. Er wollte für dich sterben. Willst du mit ihm leben? Und wenn du sagst, ich kann damit irgendwie noch gar nichts anfangen, dann lass dir sagen, Jesus sucht dich. Du brauchst ihn. Dein Herz sehnt sich nach ihm. Wir waren vor ein paar Wochen Camping machen in Mecklenburg-Vorpommern und nach einigen Unwettern waren an einem Hang bei Bäumen sämtliche Wurzeln freigespült. Und ich bin da vorbeispaziert und dachte, wow, das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Unsere Wurzeln, das, was uns wirklich hält, wird ganz oft erst in Krisen und nach Unwettern deutlich und sichtbar. Und ich hoffe, dass es das Evangelium der Gnade ist, was dich hält.